Hallo, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast-Interview. Danke, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen, um uns zuzuhören. Mein Name ist Uschi und ich bin eine Versilberte in dem Hamburger Verein Wege aus der Einsamkeit. Gemeinsam mit anderen Versilberten, also Menschen ab 65 plus, werden wir wöchentlich online und analog von Dagmar Hürche für den digitalen Alltag fit gemacht. Zudem gibt es die Möglichkeiten, beim Sitztanzen, bei Gesellschaftsspielen oder beim Yoga online mitzumachen. Alle Veranstaltungen werden kostenfrei angeboten und finanzieren sich ausschließlich durch Spenden. Schauen Sie doch einmal auf unsere Homepage herein. Wir würden uns freuen. Angesichts der zurzeit in Europa herrschenden politischen Lage haben wir uns spontan dazu entschlossen, diesen Podcast ins Leben zu rufen. Denn es ist uns wichtig, dass Zeitzeugen des letzten Weltkrieges die Möglichkeit bekommen, von ihren persönlichen Erinnerungen zu erzählen. Wir möchten damit aufzeigen, wie die Schwächsten unter uns, nämlich unsere Kinder, die Zeit von Krieg und Flucht erlebt haben und wie diese Erlebnisse oftmals ihr ganzes weiteres Leben beeinflusst haben. Sicher, ein ernstes Thema. Und gerade deswegen bin ich sehr dankbar darüber, dass ich diese Gespräche führen darf. Hallo, Klaus. Schön, dass wir uns heute Abend hier treffen zu einem Interview. Magst du dich mal kurz vorstellen, Klaus?
Ja, ich bin Klaus Günther, geboren 1931 in Harburg. In Harburg bin ich aufgewachsen, dort auch zur Schule gegangen und bis 1944, mit 13 Jahren, bin ich in die Kinderlandverschickung gekommen.
Da hast du ja aber dann auch schon einige Jahre der Kriegszeit ganz aktiv mitbekommen, ne?
Ja.
Was sind denn so Ereignisse, an die du dich nach dieser langen Zeit trotzdem noch ganz gut erinnerst?
Ich erinnere eines ganz konkret, und zwar die sogenannte Pogromnacht. Das war historisch der 9. November 1938. Da ist aber in Harburg nichts oder kaum was passiert. In Harburg war das einen Tag später. Da haben die vom Kreisleiter Leute da Bescheid bekommen, also dass sie losschlagen sollen und so weiter. Wahrscheinlich, ich nehme mal an, dass die Harburger Geschäftsleute da mit den jüdischen Geschäftsinhabern also gut zurechtkamen und keinen Anlass gesehen haben. So, und dann war der 10.
Und warum ist dir gerade du warst da ja 7 in etwa, und warum ist dir gerade dieser Abend oder diese Nacht so in Erinnerung?
Es wurde mein Vater abgeholt zum Sondereinsatz von der SA, Sturmabteilung, das war so paramilitärische Organisation. Und ich sollte dann, war 7 Jahre alt, sollte ins Bett, und dann habe ich aber gesagt, ach, ich möchte noch ein bisschen, ich kann nicht schlafen, möchte noch einen Augenblick. So, dann durfte ich noch einen Augenblick ausgucken. Das war ja, wir hatten ja kein Fernsehen und so weiter, gab es ja alles nicht. So, und dann sah ich den SA-Trupp vorbeimarschieren und mein Vater an der Spitze, der trug die Fahne. Das war ja nun was. Aber die haben nicht gesungen, die SA-Leute, wie sonst immer. Mhm. Das kannte ich ja auch schon. Sondern es war ein Trommelwirbel. Drrr, drrr. Und dann, die hatten teilweise Fackeln in der Hand, und der Widerschein der Fackeln, der spiegelte sich in den Fenstern. Ja, wir haben Eisentorfer Straße 31 gewohnt, die Synagoge Eisentorfer Straße 15. Oha. Da ist heute ein Gedenktor. Die Synagoge sollte angezündet werden. Dann hat jemand gesagt, halt, da ist eine Tankstelle nebenan. Dann wäre die wahrscheinlich auch mit hochgegangen. Mhm. Und man hat also nur die Synagoge demoliert von innen und von außen so weiter. Alles, was nicht nied- und nagelfest war, flog auf die Straße, wurde zerstört. Und Das habe ich dann alles später erfahren. Zum Teil hat mein Vater das erzählt, als er nach Hause kam. Junge, schläfst du noch nicht? Nein, ach Fanny, ich habe dich gesehen an der Spitze, du hast die Fahne getragen. Ja, so. Und dann hat er gesagt, ja, und ein Polizist hat gesagt, feste drauf. Die SA-Leute haben abgesperrt. Es wurde die ganze Inneneinrichtung der Synagoge, die Leute hatten zivil an. Warum? Die Uniform durfte ja nicht, das war ja das Ehrenkleid, das durfte ja nicht beschmutzt werden. So, und die SA-Leute haben abgesperrt und mein Vater sagte, oh, und da war noch ein Buch so schön mit Goldschnitt und das hätte ich gern mitgenommen, aber das darf man nicht. Und da habe ich gedacht, das darf man ja nicht. Da habe ich gedacht, also das darf man nicht, aber die ganzen Scheiben, das alles zerstören, wir haben am nächsten Tag die jüdischen Geschäfte, Schaufensterscheiben, alles zertrümmert, das darf man. Und ich habe ja mal gesehen, ein Nachbarsjunge, dem war ein Fußball in die Schaufensterscheibe irgendwo reingeknallt oder Fensterscheibe, da war aber was los. Und das haben jetzt Erwachsene gemacht. Ich kriegte das nicht. Ich wusste nicht, aber es gab ja auch so Standardsätze. Kinder haben den Mund zu halten, Kinder haben nur zu reden, wenn sie gefragt werden.
Ja.
Sei nicht so neugierig. Das waren Standardsätze.
Das stimmt. Und was hat dein Vater denn erzählt? Hast du den gefragt? Fadi, warum habt ihr denn das gemacht? Was war denn da los?
Diese Fragen, die stellten sich damals nicht und leider Gottes auch später nicht. Ich habe ja nach dem Kriege, ich habe oft versucht, mit meinem Vater ins Gespräch zu kommen, wenn irgendwelche Feiern waren, Weihnachten oder Geburtstag oder dergleichen. Und dann hieß es immer, in der Generation, wahrscheinlich bei den meisten, ach, sei doch ruhig, davon will doch keiner mehr was hören.
Ja.
Diese Menschen haben sich geschämt, weil sie mitgelaufen sind oder mitgemacht haben.
Na, also in deinem Fall oder in dem Fall von deinem Papa war das ja sogar so, dass er aktiver Nationalsozialist war. Sonst wäre er ja da nicht trommelwirbelnd und fahnenschwingend bei der SA mitgelaufen.
Das ist schon einfach.
Er schämte sich mit Sicherheit auch nachher irgendwo ein Stück weit. Ja, dass du das in Erinnerung hast, das kann ich mir gut vorstellen. Und wie ging es dann weiter?
Ja, wie ging das weiter? Dann ich bin ja spät erst angefangen, diese ganzen Sachen zu recherchieren und mich zu informieren, lange nach dem Krieg. Und da war dann eine jüdische Familie auf der Nachbarschaft. Und da habe ich den Familienvater, der kam nach Hause und die mussten ja, das war 1941, da war ich also 10 Jahre alt, die mussten ja den sogenannten Judenstern tragen. Und den Stern hat der Mann aus Scham, um nicht erkannt zu werden, hat der mit der Aktentasche verdeckt. Mhm. Das durfte der ja nicht. Ich durfte aber keinen Erwachsenen beschimpfen, normalerweise. Aber bei dem glaubte ich mir, was rausnehmen zu können. Und dann habe ich über die Straße gerufen, Itzig, Judenschwein. Ja. So, und dann hatte ich die Hand von Nachbarsjungen, der war 4 Jahre älter im Nacken und der raunte mir ins Ohr. Das musst du nicht tun. Das sind doch auch Menschen. Das wird mich verfolgen, solange ich lebe. Aber ich werde auch das erzählen, solange ich lebe, damit erkannt wird, wie manipuliert worden ist und wie das schon bei den Kindern anfing in der Schule. Also,
du hast uns ja auf freundlicher Weise dein Lesebuch zur Verfügung gestellt, einige Seiten da drinne, wo ich auch gelesen habe. Sowas habe ich vorher auch nicht gelesen. Und ich sehe das wie du, die Manipulationsmittel sind damals wie heute die gleichen, deren sich bedient wird. Ist nur noch immer perfider. Aber du bist ja damals in aller Gutmütigkeit, du bist ja so erzogen worden, du warst ein Produkt deiner Erziehung.
Ja, genau.
Und war dieser Junge, der dir das gesagt hat, der dir das zugeraunt hat, war das ein jüdischer Junge?
Nein, das war der Sohn von unserem Hauswirt, wo wir
Ach
zur Miete
so,
wohnten, wo wir unsere
okay.
Wohnung hatten. Und ich
Okay.
habe dann diese sogenannte jüdische Haus oder Judenhaus, wie wir gesagt haben, um die Ecke rum. Und ich habe dann eben erfahren, dass das eine fünfköpfige Familie war. Die beiden Mutter und Vater, die waren 51 Jahre alt, 1941. Die Tochter war 16, der Sohn war 20. Und dann war noch von dem Vater war noch die Schwiegermutter da, die war Anfang 70. Und dann sind die eines Tages. Ich habe gedacht, die sind ja wohl dann über Nacht. Nein, in aller Herrgottsfrühe durften die ausnahmsweise mal mit der Eisenbahn nach Hamburg fahren, bis zum Dammtor, Moorweide, auf der Moorweide. Da haben sie sich versammelt. Und die alte Frau, die stand nicht mit auf der Liste, die ist freiwillig mitgegangen. Was sollte sie machen? Was blieb ihr übrig?
Ja.
Und dann sind die nach Minsk deportiert worden, nach Weißrussland. Und dort sind alle fünf umgebracht worden, wie so viele andere auch.
Ja, das ist richtig. Wie geht dir das mit diesem Wissen zu leben, dass du da in einer völlig falschen Ideologie groß geworden bist? Hast du da, dein Vater hast du ja gesagt, er hat da nicht so drüber gesprochen. War das irgendwo zwischen euch ein Thema, dass man so gefühlsmäßig irgendwo irgendwie aufgearbeitet hat?
Ich habe nach dem Krieg, es gibt einen Film, den die Amerikaner gedreht haben nach der Befreiung von KZ.
Ja.
Und der ist auch noch im Netz abrufbar. Ich komme im
Ich
Moment
weiß,
nicht auf den
kenne
Titel.
ihn.
Das haben wir uns ansehen müssen,
Müssen.
in Anführungsstrichen, mit meinem Vater zusammen, weil uns Menschen in gestreifter Kleidung, ich wusste das gar nicht, dass das KZ-Kleidung war,
Ja.
die haben uns da gesagt, gehen Sie mal hier rein ins Kino. Ja, wir haben aber kein Geld dabei, das macht nichts, das kostet nichts und so weiter. Und da ist dieser Film gezeigt worden und wir haben uns geschämt. Ich habe mich geschämt im Grund und Boden, aber ich bin auch mit meinem Vater zusammen zurückgegangen. Wir haben auf dem ganzen Weg kein Wort gesprochen.
Ja.
Und ich habe mich jahrzehntelang geschämt, Deutscher
Ja.
zu sein,
Ja.
nachdem ich das alles erfahren habe.
Ja. Wie stand denn deine Mutter dazu? Du hast bis jetzt immer von deinem Vater erzählt. Was hattest du denn Verhältnis zu deiner Mutter und wie sah die das? Kannst du dich daran erinnern, wie das so für dich war? Waren die Eltern
Also,
sich da einig?
meine Mutter hat sich, die Frauen hatten ja damals so gut wie gar keine Rechte. Und meine Mutter hat sich so aus allem herausgehalten. Ich weiß nur einmal bei einem Schulfreund, da waren zum Geburtstag eingeladen und da war da ein großes Wandbild. Ich glaube, das waren so Grafiken, so ziemlich groß, drei Köpfe hintereinander. Das war Hitler, das war Hindenburg und Friedrich der Große. Und darunter stand die drei größten Deutschen. Und da hat meine Mutter so leise gesagt, na, das soll sich erst noch herausstellen. Und ich habe gedacht, wie kann sie sowas sagen? Aber ich habe das auch nicht, irgendwie war da so eine Bremsvorrichtung. Ich habe auch nicht weiter sie darauf angesprochen, da in Gegenwart dieser Eltern da von
Ja,
dem Jungen, wo wir
verstehe.
da waren. Und ja, also das ist das Einzige, was ich weiß, wo sie ein bisschen Opposition geübt hat. Also,
Seid
aber
ihr, seid,
ansonsten
ja,
Politik.
bist du dann auch in der Hitlerjugend gewesen?
Ich bin
Warst
in
du
der
dort
Hitlerjugend
Kind?
gewesen. Meine Mutter ich war ja ein zartes Kneblein, habe bei jeder Kinderkrankheit hier gerufen. Und deshalb hat meine Mutter es erreicht, tatsächlich, dass ich ein Jahr zurückgestellt wurde.
Ja.
Ich bin dann erst mit 11 Jahren in die Hitlerjugend gekommen, 1942, und brauchte also die sogenannte Pimpfenprüfung, brauchte ich nicht abzulegen. Aber ich hatte da auch ein Bammel davor, weil mein Vater gesagt hat, ich war dann natürlich als Heranwachsender, ist man dann irgendwo an einem Punkt, wo man nicht mit allem einverstanden ist. Mhm. Und da hat er gesagt, komm du mal erst in die Hitlerjugend, da werden sie dir die Hammelbeine schon langziehen. Mhm. Oh Gott, was wird mir da passieren? Ich bin ja auch nicht besonders stark und besonders sportlich und so weiter. Bloß nicht auffallen. Mhm. Da wurde also das Duckmäusertum ja auch schon erzogen.
Das mit ist erzogen. Ja heute nicht anders. So macht Herr Putin das ja mittlerweile ganz genauso. Ja, und viele andere Diktatoren. Ja,
leider.
Sind wir wieder bei dem Thema, dass es immer das Gleiche ist. Was hast du denn damals, wie waren denn deine Freunde so? Hast du dann auch so Freunde gehabt, die alle aus der Hitlerjugendumfeld, Pimpf-Umfeld dann gewesen sind?
Also das war sehr eigenartig, weil wir waren ja am 1. Mai 1944 sind wir in die Kinderlandverschickung gekommen. Das heißt, die ganze Schule wurde geschlossen mit Lehrkräften und so weiter ins heutige Tschechien. Und obwohl wir erst im August 45, da hatte die Schule überhaupt erst die Möglichkeit, da einen Bus runterzuschicken, weil die Eisenbahnlinien, die waren ja fast alle zerstört. Ja. Und im August 1945, also am 8. Mai war der Krieg zu Ende, da sind wir erst zurückgekommen und haben von Bayern bis hier nach Hamburg 5 Tage gebraucht. Wir waren dann mussten damals flüchten von den Russen und so weiter. Ja. Und aber es sind da merkwürdigerweise, wir haben sowas wie eine Art Kameradschaft gehabt und wir haben uns in späteren Jahren auch mal aus der Zeit wieder getroffen. Das habe ich ein paar Mal organisiert. Aber so richtig, wie man so sagt, dicke Freundschaften, nee. Ich habe einen der letzten Mohikaner, der ist jetzt vor kurzem 90 geworden, der feiert jetzt demnächst nochmal seinen Geburtstag etwas größer, da bin ich eingeladen. Also aus der Zeit stammt er noch. Mhm. Genau wie ich.
Und es gab dann ja zunehmend auch die Bombenangriffe auf Hamburg und die ganzen Lebensmittelknappheiten und solche Sachen. Das hast du ja alles schon ziemlich bewusst. Wie ging dir das damit? Was hast du damit so empfunden? Was hast du über Hitler gedacht?
Naja, es war, irgendwann kippte das. Es war, war natürlich also, wenn wir als Hitlerjungs dann durch die Straße marschierten in der Kolonne, die Straßenbahn musste anhalten und die Fahne wurde gegrüßt, da führten wir hatten, gestern hieß es noch, Messerschere, Gabel, Licht dürfen kleine Kinder nicht. Heute hatten wir so ein Dolch, so ein Fadenmesser hatten wir, also da führten wir uns ja stark. Also wir waren ja auch Deutschland Zukunft, das wurde uns ja immer wieder gesagt. Ja. Also von daher, und irgendwann, das muss gewesen sein, nach dem 20. Juli 1944, das missglückte Attentat, da wurde dann in der Kinderlandverschickung auch so, ich weiß gar nicht, ob die Lehrer, haben sich, glaube ich, gar nicht getraut, mit uns darüber zu sprechen, aber wir hörten dann ja doch mal Nachrichten und so weiter. Also von daher haben wir das schon mitgekriegt. Und da haben wir so, da war die Stimmung so am Kippen. Wie ist denn das vielleicht, gesprochen haben wir darüber nicht, auch nicht untereinander, um Himmels Willen. Was kann da passieren? Nein, das nicht. Aber es war so ein bisschen eigenartig. Das Idol, der Hitler mal für uns gewesen war, bröckelte. Also es von daher. Aber wir wären auf der anderen Seite, wären wir noch bis kurz vor Kriegsende, wenn uns da einer gesagt hätte, ihr müsst das Vaterland verteidigen, nicht für Hitler. Aber wenn uns da einer eine Panzerfaust in die Hand gedrückt hätte, dann wären wir losgezogen.
Ja, das ist das Ergebnis der ideologischen Erziehung, die ihr damals genossen habt. Das muss man einfach so sehen. Und da muss man auch wieder sehen, die Parallele ist heute nicht anders. Es ist immer das Gleiche. Und wie hast du dann nachher das Kriegsende? Wie ging es dir damit? Wie hast du das da empfunden? Was hast du da so gefühlt und gedacht? Denn das waren ja jetzt deine ganzen oder die Träume oder die Zukunftsvisionen deines Vaters, eurer Familie, die waren ja alle zunichte. Hast du das irgendwie so erlebt?
Also ich habe erlebt, es gab einen Tag, Das muss gewesen sein nach einem sehr großen Bombenangriff, nicht die Operation Gomorra, da war ich noch, hier.
Moment,
aber
da müssen wir einmal eingreifen. Moment mal einmal, bitte. Operation Gomorra, da wissen vielleicht viele Nicht-Hamburger nicht, um was es sich handelt.
Ja.
In zwei Sätzen.
Das war ein Dauerbombardement, was, ich glaube, mehrere Tage gedauert hat und Nächte dazu. Ja. Und ich weiß nicht, wie viele tausend Menschen da umgekommen sind.
Ja.
Und aber es waren dann eben später auch noch Bombardements. Und dann kriegte die halbe Klasse Telegramme. Ausgebombt, uns geht es gut, Gruß Mutti oder sowas. Die Väter waren ja großenteils Soldaten und und die wurden uns dann von den Lehrern in die Hand gedrückt. Kein Mensch, ich hab gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Wir machen jetzt hier ganz normalen Unterricht, haben Latein bei Herrn Löffers und kein Mensch von den Lehrern. Die haben sich nicht getraut. Kein Mensch sagt was zu uns. Die halbe Klasse hat Telegramme gekriegt. Ich habe, wo ist meine Wohnung, meine Spielsachen, mein Zeug, alles, was ich gern gehabt habe, das ist alles weg. Wo soll ich hin?
Ja. Und das habe ich vergessen vorhin zu fragen. Was war dein Vater eigentlich im zivilen Leben? Was hatte der für einen Beruf?
Im zivilen Leben war er am Landratsamt beschäftigt, interessanterweise in der Kraftfahrzeugabteilung. Mhm. Er hat also Führerscheine ausgestellt, hat aber selber nie Auto gefahren. hat er nie gelernt.
Okay. Und ist er dann nachher mit Kriegsende wieder, dann lief ja mit Sicherheit dieses bestimmte Entnazifizierungsprogramm, also, oder?
Ja, er ist dann entnazifiziert worden als in Gruppe 5 Mitläufer, wie die allermeisten, glaube ich, und war dann 5 Jahre arbeitslos, kam krank aus der Gefangenschaft zurück und das war eine bittere Zeit und ich denke mal, dass ich da als 15-Jähriger mitgeholfen habe, dass wir zumindest einen warmen Hintern hatten, weil ich Kuchen geklaut habe.
Ja, da warst du ja kein Einzelfall, gell, damals in der Zeit. Bist du eigentlich Einzelkind, Klaus?
Bitte?
Bist du ein Einzelkind? Oder
ich
hast du noch
ein Einzelkind, ja.
Okay. Und musste deine Mutti während der Zeit, wo der Papa im Krieg war, dann auch für den Erhalt der Familie mitsorgen?
Ich weiß nicht, wie weit. Wir waren ja glücklicherweise nach der Ausbombung, das war im Oktober 1944, da waren wir glücklicherweise bei, meine Mutter ist dann zu ihrer Mutter gezogen und die hatte ein kleines Häuschen. Und da ist sie mit untergekommen. Und hinter dem Häuschen war ein kleiner Garten. Ja. Und da gab es Obst und da gab es Gemüse. Ja. Also insoweit. Aber es waren natürlich dann zum Teil auch gerade nach dem Krieg bittere Jahre, wo wir auch gehungert haben. Mhm. Und ich weiß, ich bin nachts einmal aufgestanden und habe meiner Mutter aus der Speisekammer eine Scheibe Brot geklaut. Und das hat sie natürlich gemerkt und hat mich ganz traurig, am nächsten Morgen hat mich ganz traurig angesehen. Mhm. Also ja, gehungert und gefroren haben wir zum Teil dann doch.
Aber du hast dann trotzdem, wenn ich das so richtig verstehe, dein Abitur machen können, oder?
Ich habe kein Abitur gemacht. Ich bin mit der 10. Klasse, die 9. habe ich zweimal durchlaufen dürfen müssen, weil ich auch zur Schule, ich hatte ja keine Perspektive. Es hat uns auch keine eine Perspektive gegeben. Mhm. Es war so, dass ich hatte dann eine meiner ersten Freundinnen und die hatte dann auch mal meinen Vater kennengelernt und die sagte dann zu mir, du, gestern habe ich deinen Vater gesehen am nächsten Tag. Gestern habe ich deinen Vater gesehen, der hatte deinen Mantel an. Da habe ich gesagt, nein, das ist seiner. Wir haben aber zusammen nur einen. Das heißt, einer von uns muss immer im Winter zu Hause bleiben.
Ja, ja. Ja. Das, worüber man heute Witze macht, war damals die nackte Realität im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Ne?
So war das, ja.
Wenn du im Nachhinein jetzt, also das ist ja wirklich spannend, was du zu erzählen hast, wenn du jetzt so zum Abschlussresümee ziehst, wie würdest du die Zeit als Kind, wie du sie im Nachhinein erlebt hast, beurteilen? als größeres Kind ja eigentlich schon. Wie geht es dir damit heute noch nach dieser langen Zeit?
Also ich denke schon, dass das eine ganz, ganz stark prägende Zeit gewesen ist. Ich glaube auch, dass nahezu alle, die in der Zeit aufgewachsen sind, wir sogenannten Kriegskinder, dass wir mehr oder weniger traumatisiert sind und worden sind. Wir kannten das, den Begriff kannten wir ja damals überhaupt nicht. Aber ich denke auch durch die Zeitzeugenarbeit, ich mache sie ja jetzt im 25. Jahr ehrenamtlich, und ich denke, dadurch haben wir auch durch die Gespräche, die wir zweimal im Monat gemeinsam führen in unserer kleinen Gruppe, ist vieles aufgedeckt worden, was ich auch vorher nicht wusste. Ich habe in der Kinderlandverschickung, hieß es eines Tages, du geh mal dahin, du hast doch so schlechte Schuhe, da kannst du dir ein paar Schuhe aussuchen. Was? Ich habe keinen Bezugschein, brauchst du nicht. Ich habe aber auch kein Geld, brauchst du auch nicht. Da komme ich da rein in einen Raum, Schuhe, Stiefel aller Größen von Kindern und Jugendlichen. Der ganze Fußboden, der Raum war vielleicht so 20 Quadratmeter groß. Übersät, ich durfte mir ein wunderbares Paar aussuchen und die passten auch, und bin damit dann glückstrahlend. Ja, und dann habe ich gedacht, also wenn das sind das Schuhe von unseren Feinden, die hätten die doch eintauschen können gegen Butter oder so. Und oder sind das, ein Klassenkamerad ist ja mal umgekommen bei einem Bombenangriff. Vielleicht leben die auch gar nicht mehr. Ich bin durch die Zeitzeugenarbeit viel, viel, viele Jahre später erst darauf gekommen, dass das wahrscheinlich von ermordeten Kindern und Jugendlichen die Schuhe waren.
Ja. Das Problem ist ja auch, man kannte so ein Verhalten, so einen Völkermord im Grunde kannte man ja gar nicht. Und für euch als Kinder war das ja überhaupt etwas völlig Unvorstellbares, dass sowas passieren konnte. Dass ihr da mit einer gesunden Naivität rangegangen seid, das ist ja jederzeit nachvollziehbar. Das hat sich natürlich im Anschluss dann auch geändert. Diese Naivität, die ist für immer verloren gegangen. Also,
die ist, ja.
Ja,
ja.
Jeder
aber, aber ich bin heute froh, wenn ich als Zeitzeuge und mit meinen Kolleginnen und Kollegen, wenn wir in Schulen gehen, da bin ich froh, dass ich darüber sprechen kann. Denn wir wollen nicht dem Lehrer den Unterricht abnehmen, ganz und gar nicht, aber wir erzählen das, was wir erlebt haben, damit da vielleicht das eine oder andere kleine Licht aufgeht. Oh Gott, das ist ja schlimm, wenn man sich da vielleicht hingezogen fühlt nach ganz rechts oder ganz links, weil das ja was Verbotenes ist. Und als Jugendlicher machst du ja gerne irgendwas, was verboten ist. Das reizt ja besonders. Und da denke ich immer und sage das auch, den Spruch von Ralf Giordano, aufklären bis zum letzten Atemzug. Und das versuchen wir.
Absolut lobenswert. Und genau das war ja eigentlich auch die Richtung, in die wir mit unserem Podcast gehen, dass wir da durch diesen Ukraine-Krieg gedacht haben, wir müssen auch ein Zeichen setzen. Und es sind die Kinder damals ja gewesen, die gelitten haben. Und das sind die jetzigen letzten Zeitzeugen, die noch da sind.
Ja.
Und die einfach auch, es ist ganz deutlich geworden, die Kinder, die so klein waren, wie die schon traumatisiert wurden, was man gar nicht damals wahrgenommen hat. Man denkt immer, die Kinder kriegen das alles gar nicht mit. Weit gefehlt. Das hat den Rest eures Lebens beeinflusst. Das muss man doch einfach so sagen.
Absolut. Aber es war ja auch dieses ganze, die ganzen Hakenkreuzfahren und irgendwie Festumzüge und mit Musik und dieses, das ganze Brimborium, das ganze drumherum, das war ja etwas, was eben
beeindruckend,
irgendwie erhebend war für
unbedingt.
Uns. Und, aber dass da nicht nur der jüdische Nachbar, es wurde ja auch die Frau, die mit dem behinderten Kind, die ist dann eines Tages ins Heim gekommen. Das Kind, die Tochter, die schon Ende 30 oder Anfang 40 war. Ja, ich habe das auch vor ein paar Jahren erst erfahren. Die ist kurz nach dem Krieg in einem dieser sogenannten Landesheilanstalten. Die haben sie die vermutlich verhungern lassen. Mit Anfang 40 ist sie da gestorben. Oder aber sogenannte Zigeuner. Ja, die waren auch, also
religiöse Randgruppen, Kommunisten, alles wurde.
Ja.
Ja. Also das war wirklich, ich muss leider jetzt schon mal zum Schluss kommen. Es ist wirklich eine spannende Sache. Vielleicht können wir uns ein andermal nochmal ausführlicher darüber unterhalten. Würde
gerne,
mir
ja.
sehr gut gefallen, dass wir das nochmal in einem separaten Bericht machen. Jetzt erstmal möchte ich mich erst einmal ganz herzlich bedanken für deine lebendige Art, das zu erzählen. Es war wirklich spannend. Und mach weiter so, Klaus. Ich kann dich nur dazu ermuntern. Du bist in einem hohen Alter und bist noch so fit. Toll. Ich finde, das verdient volle Bewunderung.
Ich bemühe mich und ich danke auch. Danke dir und für eure Arbeit und macht ihr bitte auch weiter. Und irgendwann werde ich mir das dann ja anhören dürfen.
Natürlich.
Podcast.
Dann sage ich erst einmal danke. Auch liebe Zuhörer, möchte ich mich für heute verabschieden. Bis zu unserem nächsten Podcast. Machen Sie es gut.
Vielen Dank, alles Gute.